Also im schlimmsten Fall kann halt passieren, dass der Harnwegsinfekt aufsteigt, sagen wir. Das heißt, von der Blase sich auf die Nieren fortsetzt und dort halt eine sogenannte Nierenbeckenentzündung hervorruft.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfanni-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Vor allem bei Frauen sind Blasenentzündungen ein Dauerbrenner und eher unangenehme Alltagserkrankungen. Angeblich erkrankt jede zweite Frau einmal in ihrem Leben an einem Harnwegsinfekt. Hingegen ist nur jeder 20. Mann im Laufe seines Lebens davon betroffen. Was man gegen eine Blasenentzündung tun kann, warum die Erkrankung vielfach unterschätzt wird, ob es wirklich vorbeugend hilft, nach jedem Geschlechtsverkehr die Toilette aufzusuchen, frage ich meinen heutigen Gast, Assistenzprofessorin Doktorin Marianne Leitzmann von der Universitätsklinik für Urologie. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Leitzmann.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Professor Leitzmann, stimmen die eingangs erwähnten Zahlen, erkrankt tatsächlich jede zweite Frau im Laufe ihres Lebens, jedoch nur jeder 20. Mann?
Ja, die Zahlen stimmen. Also es ist wirklich so, dass eigentlich 50% der Frauen in ihrem Leben einmal mit einer Blasenentzündung rechnen müssen und davon eigentlich auch wieder 20-30% für mit einem zweiten Harnwegsinfekt und auch davon wieder ungefähr derselbe Anteil mit dem dritten. Und insgesamt sind fast 3% der Frauen wirklich mit so rezidivierenden Harnwegsinfekten geplagt in ihrem Leben. Und im Gegensatz dazu sind Harnwegsinfekte oder Infektionen in dem Bereich, im urogenitalen Bereich bei Männern deutlich geringer.
Warum ist das so?
Das liegt einerseits, oder vor allem liegt es daran, dass bei den Frauen die anatomischen Verhältnisse anders sind als bei Männern. Also zu über 95% sind die Infektionen oder die Erreger kommen ja von außen, also aus dem Darmbereich. E. coli zum Beispiel ist ja der Haupterreger bei Harnwegsinfektionen und Frauen haben einfach eine deutlich kürzere Harnröhre als Männer. Und von dem ist einfach der Infektionsweg viel kürzer und Frauen sind häufiger betroffen. Und man kann vielleicht auch sagen, es gibt auch so, soll man sagen, bestimmte Gruppen, die besonders gefährdet sind für Harnwegsinfektionen. Und eine ganz große Gruppe sind zum Beispiel die Frauen nach der Menopause. Aufgrund der hormonellen Veränderungen. Das ist so der große zweite Peak bei den Frauen im Altersgipfel. Und davor sind es halt die jungen Frauen, geschlechtsaktiven Frauen.
Okay. Woran kann ich den Infekt erkennen?
Also eine Blasenentzündung, wenn man davon betroffen ist, muss man sagen, ist die Zeichen sind eigentlich häufiges Wasserlassen, Brennen beim Wasserlassen, schmerzhaftes Wasserlassen und manchmal sogar, was besonders erschreckend ist, kann auch Blut dabei sein. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass eben die Schleimhaut in der Blase, das Urothel nennen wir das im Fachbereich, angegriffen ist, mehr durchblutet und einfach vulnerabel ist auch und somit auch kleine Blutungen einfach entstehen können oder auch mikroskopisch Blutungen sichtbar sind.
Aber das heißt nicht, dass das besonders gefährlich ist, wenn ich in meinem Harn Blut habe.
Muss man aufpassen. Also prinzipiell ist es so, kann es bei Harnwegsinfektionen auftreten. Man muss aber doch aufpassen, wenn man öfter Blasenentzündungen hat als Frau und es ist auch immer Blut dabei, würden wir als Urologen auf alle Fälle auch mal empfehlen, dass genauer abklären zu lassen, weil wir sind natürlich dann auch schnell in dem Bereich Blase, auch bösartige Veränderungen der Blase. Und es gibt zum Beispiel auch Untersuchungsdaten, die zeigen, dass gerade bei Frauen aufgrund dieser Blasenentzündungsgeschichte und Blut im Urin, zum Beispiel Blasenkrebs später entdeckt wird, weil man immer eher sagt, okay, das ist eine Blasenentzündung, das ist eine gynäkologische Blutung und bei Männern würde man zum Beispiel viel schneller Diagnostik machen, wenn sie Blut im Urin haben, als bei Frauen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass jetzt Blut im Urin sofort was Böses bedeutet, aber man sollte es nicht immer so abtun, als wäre es immer nur ein Harnwegsinfekt. Also wenn es öfter auftritt und vor allem, wenn mikroskopisch Urin verbleibt, auch wenn die Infektion schon weg ist, dann sollte man sich doch einmal auch vorstellen beim Facharzt und das genauer abklären lassen.
Kann ich das Blut im Urin mit freiem Auge erkennen?
Also wir unterscheiden einmal halt eben das makroskopische, also mit freiem Auge sichtbare Urin, wo der Urin dann wirklich auch rot ist. Ich muss sagen, wir hatten meine frühere Chefin, Frau Professor Fischer in Hamburg, hat immer gesagt, Blut ist der beste Farbstoff. Das heißt, ein Tröpfchen Blut macht Urin auch wirklich schön rot. Auch man erschreckt sich sehr, aber man hat jetzt wirklich, muss nicht damit rechnen, dass man jetzt einen lebensbedrohlichen Blutverlust hat. Aber eben im Gegensatz dazu kann man auch mikroskopisch Blut im Urin nachweisen, das man mit bloßem Auge zum Beispiel gar nicht sieht. Mit so kleinen, einfach mit so Sticks für den Urin zum Beispiel. Okay. Ja.
Wie sieht jetzt die Behandlung eines Harnwegsinfekts aus? Was muss man in der Akutphase tun und was sollte man bleiben lassen?
Genau, ganz eine wichtige Frage. Ich glaube, dazu würde ich einmal auch sagen, was wir in der Urologie unterscheiden eigentlich, sind die unkomplizierten Harnwegsinfekte von den komplizierten. Und das sage ich deshalb, weil sich die Therapie eigentlich nicht grundlegend, aber doch deutlich unterscheidet. Wenn man von unkomplizierten Harnwegsinfekten spricht, und das sind die meisten, ich denke, das sind auch die, über die wir heute sprechen, gibt's stufenweise Möglichkeiten, einen Harnwegsinfekt zu behandeln. Und nur jetzt einmal, weil darauf gehe ich dann nicht weiter ein, komplizierte Harnwegsinfekte bedeutet zum Beispiel, wenn jemand anatomisch irgendwie Auffälligkeiten oder Fehlbildungen hat, wenn jemand eine Immunschwäche hat, wenn jemand Steine hat oder wenn jemand zum Beispiel einen Fremdkörper mit sich rumträgt wie ein Dauerkatheter. So jemanden würde man immer wahrscheinlich, wenn er Schwierigkeiten hat, intensiver behandeln als jemanden, der einen unkomplizierten Infekt hat, weil man eigentlich davon ausgeht, dass der Körper großteils auch selber damit fertig wird, weil er keine anderen Schwächen hat. Und ich finde, das Wichtigste ist immer das Gespräch in erster Linie aufzuklären, worum sich's eigentlich handelt, weil natürlich der erste Affekt ist oftmals, ja, okay, man braucht ein Antibiotikum. Aber mittlerweile aufgrund eben der steigenden Resistenzraten durch die antimikrobiellen Substanzen wie die Antibiotika versucht man gerade eben bei unkomplizierten Infekten davon wegzugehen. Und eigentlich ist die erste Stufe die Symptombehandlung. Wir haben gehört, man hat Schmerzen, man muss häufig auf die Toilette. Das heißt, man kann das gut besprechen, auch mal zu sagen, okay, nehmen wir vielleicht einfach erstmal ein Schmerzmittel, um irgendwie den Infekt abzupupfern. Vielleicht reicht es schon. Und da gibt's eben ganz gute Studien dazu. Und man muss es aber gut besprechen. Das heißt, man muss einfach mit der Betroffenen besprechen, okay, wir würden das jetzt nicht grundlegend behandeln, sondern dem Symptom. Die spontane Heilungsrate ist sehr hoch bei den unkomplizierten Harnwegsinfekten. Das heißt, sie können es wahrscheinlich mit Symptombehandlung und viel Trinken auch so überstehen, ohne ein Antibiotikum zu nehmen.
Wenn Sie jetzt von Schmerzmitteln reden, welche nehme ich da? Was sind die passenden?
Eigentlich ist so das allgegenwärtige Ibuprofen ist eigentlich der Klassiker in dem Fall. Da gab es eben auch gute Studien dazu, die zum Beispiel ein Ibuprofen mit einem Antibiotikum oder mit so einer Substanz verglichen haben und die gezeigt haben, dass eigentlich die Ergebnisse fast gleich waren. Also es gab keine Komplikationen oder signifikant häufigeren Komplikationen ohne das Antibiotikum. Was man sagen muss, dass die Symptome manchmal trotz Schmerzmittel im Vergleich zum Antibiotikum länger andauern können. Ja. Wichtig ist aber, dass man halt aufzeigt die sogenannten Red Flags. Also wenn man irgendwie Schmerzen bekommt auf den Nieren, also so, das ist dann ein Zeichen für, dass sich der Harnwegsinfekt nach oben ausbreitet in Richtung Nierenbeckenentzündung oder zum Beispiel Fieber oder AZ-Verschlechterung, dann ist es wirklich ein Zeichen, dann soll man wirklich zum Arzt auch wiederkommen. Dann hat das einfach nicht funktioniert mit dem Schmerzmittel alleine.
Was bedeutet AZ-Verschlechterung?
AZ-Verschlechterung bedeutet, also AZ steht für Allgemeinzustand. Also wenn man sich einfach immer kränker fühlt, wenn man einfach auch seinem Alltag nicht mehr nachgehen kann durch die Symptomatik und sich einfach auch krank fühlt und fiebert, dann, also wie gesagt, man sollte es dann auch nicht zu lange hinauszögern, wieder zum Arzt zu gehen.
Aber wenn Sie jetzt einen Harnwegsinfekt haben und Sie haben zum Beispiel einen Tag Fieber und dann ist es wieder weg, dann ist das wahrscheinlich...
Dann hat man so gut überstanden. Genau, trotzdem muss man halt dann aufpassen, genau, also ob man eben weiterhin doch keine Schmerzen hat und wie die Symptomatik ist.
Warum kommt es vor, dass das verordnete Antibiotikum nicht greift und man denselben Infekt nochmals mit einem anderen behandeln muss?
Genau, die Antibiotika haben zunehmend Resistenzen entwickelt, einfach auch durch bisschen eine unkontrollierte Gabe. Da sind natürlich nicht nur die Harnwegsinfektionen dabei, sondern halt allgemein, was an Antibiotikern verabreicht wird. Und es gibt zum Beispiel sogar interessante Untersuchungen, die sagen, dass irgendwie im Jahr 2040 werden mehr Menschen an den Folgen dieser Antibiotikaresistenzen versterben, als zum Beispiel an Krebs oder Autounfällen. Und von dem her ist es so, dass man, es gibt sehr gute, wie soll man sagen, Resistenzberichte auch von den Erregern, die im Prinzip zu finden sind in einer Region, zum Beispiel über das Institut für Hygiene, und die testen zum Beispiel aus, wie resistent ist ein Keim zum Beispiel. Und wenn man ein Antibiotikum bei einem Harnwegsinfekt empfiehlt, dann ist es idealerweise eins, das eine Resistenzlage unter 20% halt hat. Also da, wo man sagen kann, okay, das wirkt. Dafür ist natürlich auch wichtig zu wissen, was ist es für ein Erreger. Es ist jetzt aber nicht so, dass man bei jedem Harnwegsinfekt sofort jetzt eine Urinkultur anlegen muss. Das heißt, Urinkultur bedeutet, man gibt Harn ab und der wird dann ins Labor geschickt und wird dort bebrütet und man sieht, was für ein Erreger da jetzt wächst, und dann kann man im Prinzip auch die Resistenzen austesten. Das würde, glaube ich, das Budget jeder Region sprengen, wenn man das bei jedem Harnwegsinfekt machen würde, aber man empfiehlt es insbesondere, wenn häufiger natürlich Infekte auftreten. Und es gibt zum Beispiel ganz klare Empfehlungen, welche Antibiotika oder antimikrobiellen Substanzen, muss man fast sagen, bei unkomplizierten Harnwegsinfekten in der Regel eingesetzt werden sollen, also auch nach Leitlinien. Also gibt es zum Beispiel, das oberste Ziel sind eigentlich kurze Behandlungen. Es gibt so ein Einmal-Antibiotikum, das Phosphomycin ist eigentlich ganz gut bekannt, und halt auch Substanzen wie Nitrofurantoin, Nitroxulin. Also da gibt es eigentlich relativ klare Empfehlungen, was man geben kann oder sollte.
In den Apotheken werden zum Beispiel spezielle Cranberry-Produkte angeboten, die helfen oder vorbeugend wirken sollen. Sind diese aus Ihrer Sicht empfehlenswert?
Auf alle Fälle. Also die Einnahme von pflanzlichen Substanzen oder Phytotherapie, sagen wir auch, hat mittlerweile einen ganz großen Stellenwert bei Harnwegsinfekten, vor allem wenn sie wiederkommen. Und wie auch zum Ibuprofen, also man sagt eben von der Behandlung, das stufenweise Verhalten, viel trinken, Schmerzmedikation und natürlich auch möglich, ein pflanzliches Mittel zu nehmen, aber halt immer mit der im Hinterkopf zu behalten, diese Red Flags, wenn es mir schlechter geht, wenn ich Fieber kriege, wenn ich Schmerzen auf den Nieren bekomme, dann ist doch ein Antibiotikum indiziert. Und man muss sagen, zu Cranberry, das ist schon ganz ein altes, bewährtes Mittel. Wir kennen es vielleicht auch alle aus Sex and the City, wie auch immer. Und man muss sagen, die Studienlage zum Cranberry ist recht heterogen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, es hilft sehr. Manche haben gesagt, nicht so. Es kristallisiert sich raus, dass halt vor allem jüngere Frauen wahrscheinlich vom Cranberry profitieren. Postmenopausale Frauen oder ältere Frauen und auch schwangere Frauen eher weniger. Da ist einfach die Studienlage dünner. Und es gibt zum Beispiel aber auch alternativ zum Cranberry, gibt es eine ganze Menge. Es gab eine gute Studie zu Beeren, Traubenblätter im Vergleich zu einem Antibiotikum. kommen oder auch zu so einer Triple-Therapie mit Liebstöckel, Rosmarin, 1000 Güldenkraut. Also gibt's unglaubliche Kombinationen, die aber teilweise wirklich sehr gute Ergebnisse liefern und auch teilweise keine Unterlegenheit gegenüber einem Antibiotikum zeigen.
Die Behandlung geht ja von euch Ärzten auch immer mit dem Rat einher, viel zu trinken. Wie viel ist viel und was soll ich trinken?
Auch eine ganz wichtige Frage. Also wie gesagt, also das viele Trinken macht auf alle Fälle Sinn und wird auf alle Fälle auch empfohlen als Basis für diese Verhaltensmaßnahme. Und das wie viel Trinken ist immer so eine Frage. Aber auch hier gab es vor 3 Jahren eine ganz gute Studie, die zumindest gezeigt hat, dass wenn man mehr als 1,5 Liter trinkt, das einen Vorteil gegenüberbringt zu rezidivierenden Harnwegsinfekten im Vergleich zu weniger als 1,5 Liter. Wir empfehlen aber sicher im Infekt auch mehr zu trinken, wie 2 Liter oder sogar 2,5, was man halt schafft. Weil es ist natürlich immer, es tut weh, man hat auch Angst, muss viel trinken, das ist auch so ein Teufelskreis. Aber dieser über 1,5 Liter ist auf alle Fälle eine, wie soll man sagen, eine Landmark, wo man sagt, da gibt es auch wirklich eine Studie dazu, die das gezeigt hat. Was soll man trinken? Im Prinzip kann man fast alles trinken, idealerweise eben Wasser oder Tees. Ab so süß, gesüßte Sachen, so wie Cola oder Fanta oder höchstens verdünnt. Aber Cranberry-Saft zum Beispiel, auch sowas. Also das Hauptsache gute Flüssigkeit.
Teilweise wird ja auch geraten, während der Behandlung so gut es geht, auf Zucker oder Koffein zu verzichten. Warum?
Also das hat, denke ich, mehrere Ursachen. Einerseits weiß man zum Beispiel, dass Koffein an sich zum Beispiel auch eine teilweise Wirkung auf die Blase hat von der Symptomatik, so ein bisschen in Richtung Reizblase. Wenn zum Beispiel jemand auch ohne Infekt häufig auf Toilette geht und viel Kaffee trinkt, dann redet man zum Beispiel, okay, vielleicht reduzieren Sie ein bisschen den Kaffeekonsum, dann beruhigt sich vielleicht auch die Blase ein bisschen. Und die zuckerhaltigen Getränke, also es ist jetzt keine Leitlinienempfehlung, aber in der Praxis empfiehlt man es wahrscheinlich einfach deshalb, weil man weiß, dass bestimmte Bakterien Zucker lieben. Okay. Und es gibt auch in Anführungszeichen so die Entstehung von immer wiederkehrenden Harnwegsinfekten. Da geht es auch um gewisse Biofilme, zum Beispiel in der Blase, die sich bilden, wo dann die Bakterien hausen und sich einnisten und halt im Prinzip auch aktiver werden können. Von dem, denke ich, kommt das daher. Ja. Aber andererseits gibt es ja zum Beispiel auch als Prophylaxe die Demanose. Also das ist so ähnlich in Richtung wie das Cranberry, der Fruchtzucker. Und auch dazu gibt es eigentlich ganz gute Studien oder heterogene Studien, dass wenn man täglich so 2 Esslöffel Manose in Wasser zu sich nimmt, dass eben die Bakterien dann sich gerne auf diese Zuckermoleküle im Urin stürzen und eben nicht auf die Schleimhaut in der Blase. Also auch das ist eine Art Prophylaxe zum Beispiel. Ja.
Ist es sinnvoll, in dieser Zeit zu Wärmeflaschen zu greifen?
Also die Wärmeflasche wird jetzt nicht den Harnwegsinfekt an sich bekämpfen, aber man hat natürlich auch oft Krämpfe, wenn man Blasenentzündungen hat und vielleicht hilft es dem einen oder anderen einfach ein bisschen Entspannung, also so antispasmolytisch, also einfach gegen den Schmerz zu behandeln. Aber ist jetzt auch, also muss, glaube ich, jeder für sich individuell entscheiden, ob ihm das hilft.
Sie haben schon einmal kurz angesprochen, was ist, wenn ich die Blasenentzündung nicht behandle? Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Also im schlimmsten Fall kann halt passieren, dass der Harnwegsinfekt aufsteigt, sagen wir. Das heißt, von der Blase sich auf die Nieren fortsetzt und dort halt eine sogenannte Nierenbeckenentzündung hervorruft. Und das ist oftmals, also da ist man schon richtig krank, wenn man sowas hat. Das heißt, man hat Fieber, man hat oft Schmerzen auf den Nieren. Und idealerweise oder oftmals muss man dafür wirklich auch ins Krankenhaus gehen und auch ein paar Tage stationär bleiben, kriegt oftmals auch dann direkt ein Antibiotikum über die Vene und muss schauen, dass man sich erholt, dass halt die Entzündungszeichen runtergehen. Und ja, warum ist es nicht gut? Einerseits fühlt man sich natürlich krank, andererseits kann auch die Niere dadurch halt dauerhaft auch so ein bisschen angegriffen werden, ja, gerade wenn man sowas häufiger hat.
Wo holt man sich Harnwegsinfekte? Kann es schon reichen, wenn man lange auf einem kalten Stein sitzt oder im kalten Wasser schwimmt?
Ich glaube, es gibt Leute, die wirklich anfälliger sind, hat man ja schon zu Anfang auch gesprochen. Prinzipiell ist es sicher so, wenn man auf einem kalten Stein sitzt oder halt lange mit einem nassen Badeanzug, es ist, glaube ich, vor allem die feuchte Umgebung und das Milieu, das dann wahrscheinlich diesen Harnwegsinfekt begünstigen kann, ja, bei vielen. Dass es einfach halt auch durch die Kälte und Feuchtigkeit und so weiter eben leichter passieren kann, als wenn man sich zum Beispiel gleich den Badeanzug irgendwie wechselt. Aber da sind manche wirklich empfindlicher als andere, würde ich sagen.
Also der Mythos, dass man den sofort in den trockenen Badeanzug anziehen soll, ist der Mythos.
Ich kenne keine wissenschaftliche Grundlage dafür, aber wie gesagt, also man geht natürlich, es kommt darauf an, wenn man auch im Schwimmbecken ist, also wie auch immer. Ich glaube, man muss auch immer schauen, wie ist die Umgebung, ist es auch irgendwie alles sauber, und ja, ich glaube, das sind so Faktoren, die da mit reinspielen.
Sind Harnwegsinfekte ansteckend?
Also zwischen Partnern eigentlich nicht, muss man sagen. Also es gibt, wo man halt sagt, okay, wo man aufpassen muss, es sind ja oftmals, also wenn es jetzt um Geschlechtsverkehr zum Beispiel geht, dann muss man sagen, okay, das sind halt oftmals auch im Eifer des Gefechts einfach auch Schmierinfektionen. Es kommt halt einfach zum Austausch von Flüssigkeiten. Die weibliche Harnröhre ist kurz. Es ist das einfach das Umgebungsmilieu. Die Darmbakterien sind auch da unterwegs. Also von dem ist es jetzt keine direkte Übertragung, würde ich sagen, von einem Partner auf den anderen. Was anderes sind natürlich so, wenn wir in die Richtung gehen, so sexuell übertragbare Erkrankungen wie Hefepilze, Chlamydien, Viren und so weiter. Das ist wieder ein anderes Thema, würde ich sagen. Und man würde schon auch empfehlen, dass halt, wenn jemand überhaupt Lust hat, wenn er einen Harnwegsinfekt hat, einen akuten, wirklich auch zum Beispiel Geschlechtsverkehr zu haben, dann vielleicht auch, also Kondome zum Beispiel schützen auch. Ja? Also von dem, das sind so Maßnahmen, die man machen kann. Ansonsten natürlich Umgebung, dreckige Toiletten, Hände waschen ist natürlich in jedem Fall immer auch gut.
Das heißt, nach dem Geschlechtsverkehr aufs Klo zu gehen, hilft das?
Empfiehlt man, ja. Also es gibt gerade, weil ich gesagt habe, diese eine große Gruppe der sexuell aktiven jungen Frauen. Und es gibt auch so sogenannte Risikofaktoren für Harnwegsinfekte. Und das ist zum Beispiel auch ein häufiger Geschlechtsverkehr, viele wechselnde Partner, auch mal ein Harnwegsinfekt in der Vorgeschichte oder sogar wenn die Mutter mal einen hatte. Das sind so Risikofaktoren bei jungen Frauen. Und wenn jemand da anfällig ist, gerade im Rahmen von Geschlechtsverkehr, empfiehlt man die Blase einfach zu leeren, weil natürlich dann die Blase entleert ist und sich die Keime auch nicht gleich irgendwie da aufhalten können. Ja.
Wenn ich jetzt diesen Infekt überstanden habe, wie schütze ich mich vor einem Rückfall?
Auch eine ganz wichtige und gute Frage, die prinzipiell auch wieder wie im akuten Fall Verhaltensmaßnahmen, also wirklich viel und regelmäßig trinken, Intimhygiene, Vorsicht auch bei so Verwendung von spermiziden Substanzen, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr oder so Cremes. Wenn jemand dann Diaphragma hat oder so, ist das eigentlich auch ein Punkt, den man besprechen muss, weil man weiß, dass das auch das begünstigen kann, Harnwegsinfekte zu haben. Und ansonsten, wie gesagt, also die Phytotherapeutika haben einen hohen Stellenwert, auch eben für eine Dauerprophylaxe. Darmprophylaxe, was immer mehr auch kommt, auch so Richtung Blasenmikrobiom sind Probiotika, was eine gute, sage ich jetzt mal, Studiengrundlage hat, sind Immunisierungen, also immunologische wie Impfungen. Also es gibt auch Impfungen gegen Blasenentzündungen, die gibt es mittlerweile in Tablettenform, als Spritze, auch jetzt was Neues, aber zumindest in Österreich auch noch nicht zugelassen ist, so ein Spray, den man unter die Zunge geben kann. Und was man halt ganz als letztes eigentlich empfiehlt, ist so eine antibiotische Dauerprophylaxe. Also wenn jemand ganz gebeutelt ist, und man muss ja sagen, das sind doch auch Frauen oder die unter rezidivierenden Infekten leiden, die haben wirklich eine große Einschränkung auch für ihre Lebensqualität, fallen oft in der Arbeit aus, trauen sich vieles nicht mehr und so. Also das sind dann schon Situationen, wo man das halt auch mal überlegen kann, aber eher auch am Schluss. Und es gibt schon auch, da tut sich eigentlich einiges noch auch auf dem Studienmarkt, was theoretisch möglich sein kann noch.
Ja. Zu welchem Arzt muss ich gehen? Wann muss ich immer zum Arzt? Wann kann ich zu Hause bleiben?
Sehr wichtige Frage. Ich würde sagen, die Blasenentzündungen oder Harnwegsinfekte sind eigentlich ein Problem, das ganz viele verschiedene Fachrichtungen betrifft und eigentlich, wir würden sagen, eine multidisziplinäre Erkrankung. Oder das heißt, eigentlich sind Ansprechpartner oftmals die Hausärzte, die Allgemeinmediziner, wir als Urologen, aber auch die Gynäkologen. Und also wenn wir jetzt abgesehen jetzt von den Kindern oder von den Pädiatern, das heißt, da sieht man auch dann zum Beispiel die Leitlinien, ist die häufigste heruntergeladene Leitlinie überhaupt, weil es, denke ich, so viele Fachrichtungen machen. Muss man immer direkt zum Arzt gehen? Ich glaube, wenn man ein junger, fitter Mensch ist und sich sehr gut erkundigt und einschätzen kann, muss man nicht zwingend gleich zum Arzt gehen, wenn man eine Blasenentzündung hat, wenn man viel trinkt, wenn man das im Auge behält. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, das Wichtige ist halt, den Moment nicht zu verpassen, wo man dann wirklich krank ist, also oder krank wird, wenn die Symptomatik einfach überhaupt nicht weggeht, wenn man Fieber hat, Schmerzen auf den Nieren. Das sollte man tunlichst versuchen, vorher abzufangen.
Gibt es da irgendeine Faustregel? 3 Tage Fieber zum Arzt, 1 Tag Fieber zum Arzt?
Also bei Fieber würde ich sofort gehen. Okay. Bei einem Harnwegsinfekt, prinzipiell, ich denke, wenn ich 2 Tage mit einer Blasenentzündung herumleide, würde ich auch zum Arzt gehen. Das muss dann nicht sein. Also wie gesagt, wenn man zu Hause ein Ibuprofen hat und das hilft, dann kann man das machen, aber eigentlich mehr als 2-3 Tage sollte man das auf keinen Fall aushalten.
Liebe Frau Professor Schleitzmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 3 Wochen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.